Sie, vielen Dank. Ich lege meine Uhr schon mal hier hin, damit das strikte Zeitmanagement vorgreifen kann. Also vielen Dank für die freundliche Begrüßung und vielen Dank auch für die Gelegenheit, die amtliche Statistik in diesem Rahmen zu präsentieren. Und ich bin mir sicher, ich nehme viele Impulse auch mit für unsere Weiterarbeit. Ich möchte mich mit dem Thema Fake News von zwei Seiten annähern. Zum einen möchte ich mal erstmal aufzeigen, warum ist das für uns relevant? Was ist unser Auftrag? Was ist unser Selbstverständnis als amtliche Statistik? Und wenn ich uns meine ich nicht das Statistische Bundesamt als einzelne Behörde, sondern den Verbund, das Sächsische Statistische Landesamt beispielsweise von Herrn Richter, aber auch die anderen, die insgesamt 14 statistischen Landesämter, die wir haben. Wir arbeiten sehr eng und koordiniert zusammen und das ist auch wichtig, weil wir von außen als eine Institution wahrgenommen werden. Das ist sehr wichtig, dass wir da auch uns gut abstimmen. Dann möchte ich aber auch noch mal zeigen, an praktischen Beispielen, wie wir Fake News begegnen. Das ist natürlich für uns ein Thema und wir haben uns auch überlegt, was kann man da tun und welche Wege bieten sich da an. Vielleicht haben Sie schon gesehen, wir haben die 75 jetzt auf unseren Folien. Die 75 steht für 75 Jahre. Wir sind im Januar 75 Jahre alt geworden. Da muss ich jetzt mal runterbrechen. Das ist 75 Jahre Statistisches Bundesamt in Wiesbaden. Das ist vor 75 Jahren gegründet worden und damit älter als die frühere Bundesrepublik. Also man hat damals bei den Verantwortlichen schon gesehen, dass denen klar war, dass Demokratie Fakten braucht, neutrale, unabhängige Daten. Daher die Gründung vor der Gründung der Bundesrepublik. Und das ist auch bis heute unser gesetzlicher Auftrag und auch unser Anspruch. Und Sie sehen, das passt wunderbar mit unserem Slogan, Demokratie braucht Daten, Daten brauchen Demokratie, Fake News passt da wunderbar rein, besser hätte es heute gar nicht sein können. Ich möchte anhand der mal ganz kurz sagen, warum wir diese Zweiteilung genommen haben und was da, welche Message wir damit vermitteln. Hier sehen Sie ganz kurz mal unser Selbstverständnis, wie wir agieren, wie wir uns sehen, wie wir unsere Rolle auch definieren, dass wir für die Daten zur Verfügung stellen, die es benötigt für die politische Meinungsbildung. Gerade in Krisenzeiten haben wir gesehen, dass faktenbasiertes Regierungsbehandeln unerlässlich ist. Dafür braucht es Daten mit hoher Datenqualität und die bedürfen einer Unabhängigkeit. Das ist unser ganz in Kurzform unser Selbstverständnis. Klingt auch sicherlich für alle nachvollziehbar. Leider ist es aber auch nicht unantastbar, wie wir gesehen haben. Wir hatten schon immer private Konkurrenz von Datenanbietern. Das ist nicht neu. Uns größte Sorge sind tatsächlich Datenanbieter, Anbieter von Statistiken, von Zahlen aus dem öffentlichen Raum. Ich möchte da ein Beispiel nennen. Während der Corona-Zeit hat das RKI Daten veröffentlicht. Das RKI gehört zum Bundesministerium für Gesundheit. Viele Diskussionen gingen nicht um die Daten, um die Methoden, sondern es ging darum, sind die Daten wirklich unabhängig, wenn das RKI doch zum BMG gehört. Ein Ähnliches hat man gesehen, als das Umweltbundesamt eine Studie veröffentlicht hat zum Folgen von Tempolimit. Auch da ging es nie um die Methode. Es ging immer um die Unabhängigkeit und um diesen Generalverdacht. Und diesen Generalverdacht, der lässt sich schlecht ausräumen. Also Unabhängigkeit als ganz wichtiger Punkt für uns. Ein weiter wichtiger Punkt auch, es reicht nicht aus, wenn wir die Daten nur produzieren, wir müssen sie auch zugänglich machen. Und das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Wir müssen sie allen zugänglich machen, nicht nur der Wissenschaft, nicht nur der Politik, sondern allen. Die Bevölkerung ist bunt, unser Datenangebot ist auch bunt. Deswegen nutzen wir verschiedene Kanäle, soziale Medien. Wir haben Dashboards, um die Daten zu visualisieren, um die Zugänge zu vereinfachen. Wir haben Spezialangebote für Wissenschaft, Forschungsdatenzentrum in Bund und Ländern, vielfältig verfügbar, damit wir überall präsent sind. Und wir haben als Statistisches Bundesamt sogar noch ein Büro direkt im Bundestag. Als einzige Behörde außerhalb der Bundestagsverwaltung sind wir da vertreten, um der Politik den kurzen Weg zu ermöglichen, um unsere Daten, die wir bereitstellen, auch anzubieten. Der nächste Punkt ist, Daten brauchen Demokratie. Das heißt Unabhängigkeit und Qualität. Wir orientieren uns in der Regel an diesen Grundpfeilern. Ich möchte hier zwei aufgreifen. Das eine ist die fachliche Konzentration. Das ist im Bundesstatistikgesetz auch verankert. Das heißt, die Datenbedürfnisse seitens der Ministerien, der Regierung sind über das Statistische Bundesamt abzuwickeln. Wir sind der erste Ansprechpartner für Datenbedürfnisse und müssen diese auch gerecht werden. Und ich habe es vorhin gesagt, mit diesen Beispielen, die ich genannt habe, immer mehr Ressourcen neigen dazu, ihre nachgelagerten Behörden zu beauftragen, Daten bereitzustellen. Es ist kürzer, man hat Einfluss auf die Ergebnisdarstellung und der Weg übers Bundesministerium, übers Innenministerium, über die amtliche Statistik ist schwieriger, komplizierter und dauert einfach zu lange. Das ist ein Riesenrisiko, was wir haben, weil wenn Daten veröffentlicht werden, sind diese Daten nicht mehr aus der Welt zu schaffen und schwierig auch dagegen anzugehen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Qualität. Alleinstellungsmerkmal der amtlichen Statistik ist die hohe Qualität, die wir haben. Und ganz wichtig ist zu betonen, Qualität hat wirklich mehrere Dimensionen. Es geht um Relevanz, es geht um Aktualität, es geht um Pünktlichkeit, Kohärenz. Und die Qualitätsdimensionen sind auch oftmals, gehen nicht in die gleiche Richtung. Aktualität, Genauigkeit widersprechen sich. Wir haben in Krisenzeiten gesehen, es nützt nichts, wenn wir nach 3-4 Monaten erklären können, warum was passiert ist. Die Politik brauchte sehr schnell kurzfristige Daten. Also unser Auftrag als amtliche Statistik ist immer abzuwägen, wo können wir Abstriche machen, um die Aktualität zu bedienen und wo hat die Qualität und die Genauigkeit Vorrang. Eine ständige Herausforderung, die zunehmend schwieriger wird. Aber wir sind auf einem guten Weg. Dann noch mal kurz zu sagen, dass wir da nicht alleine agieren. Wir sind im europäischen Raum vernetzt, wir sind international vernetzt. Das heißt, unser Anspruch ist, wir haben international vergleichbare Daten, wir haben aber auch Daten für die Region, um auch da nutzbar zu sein. Also ein großes System, in dem wir uns bewegen. Und jetzt kann ich über Qualität und Qualitätsansprüche viel reden und behaupten, dass das alles ganz toll ist. Ich kann Ihnen aber auch sagen, das wird regelmäßig überprüft. Es gibt ein Peer Review, der wird alle 5 bis 6 Jahre durchgeführt von einer unabhängigen Expertenkommission. Und die hat, wie Sie es da lesen können, in dem blauen Feld gesagt, wir arbeiten wunderbar nach dem europäischen Code of Practice und erfüllen diesen zu 100%. Das ist auch nochmal, das ist nachlesbar, wir sind transparent, diese Berichte sind öffentlich einlesbar. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema, Fake News. Wo begegnet uns Fake News? Jüngstes Beispiel, die Revision des Verbraucherpreisindex, also Inflationsmessung. Normalerweise ist die Revisionsanpassung, die alle 5 Jahre passiert, aufgrund des veränderten Konsumverhaltens, ist eine Anpassung notwendig. Erfolgt die Revision geräuschlos. Es gibt Diskussionen im Expertenkreis. Erfolgt eine Anpassung wie dieses Jahr im Januar bei hohen Zahlen, bei hohen Inflationsraten, gibt es natürlich gleich die Diskussion, ist die Inflation kleingerechnet worden? Es wurde sogar gesagt, von wegen, wir haben eine neue Präsidentin im Statistischen Bundesamt, die ist nur gekommen, damit die Zahlen niedriger werden. Was haben wir da gemacht? Wir sind transparent. Wir haben gesagt, wir haben immer zum gleichen Rhythmus die Anpassung. Wir haben jetzt schon die Daten, wann die nächste Revision passiert. Wir haben Informationen zur Verfügung gestellt, welchen Einfluss haben die methodischen Anpassungen, was hat sich eigentlich genau getan. Wir haben viele Hintergrundinformationen und wir haben auch noch die früheren Zeitreihen verfügbar, sodass wir nichts verheimlichen. Das ist ganz wichtig, dass wir immer sagen, wir haben keinen Mehrwert von einer hohen oder niedrigen Inflationsrate. Wir stellen die Daten zur Verfügung, sind aber für die Maßnahmen nicht verantwortlich. Ich habe es hier übersprungen, das ist ein Thema für uns mit dem Fake News. Es betrifft unseren Anspruch, es betrifft unsere Rolle als unabhängiger Informationsdienstleister. Corona, es wurde vorhin auch nochmal gesagt, Herr Richter hat es in seinen Begrüßungsworten gesagt, gerade da ist es über den sozialen Medien wirklich bei uns eingebrochen, dass alle Zahlen tatsächlich in Frage gestellt worden sind. Und wir haben auf Twitter uns entschieden, da aktiv das zu kontrollieren, aktiv tatsächlich Tag und Nacht, kann man sagen, diese Kanäle im Auge zu behalten und dementsprechend auch sofort zu reagieren. Shitstorms lassen sich nicht lenken, aber sie lassen sich eventuell frühzeitig abebben. Und die Twitter-Reaktionen haben schon auch einen großen Einfluss darauf, weil wir auch unser Verhalten geändert haben. Wir sind als Behörde aktiv geworden. Wir sind in direkten Kontakt mit den Datennutzenden gegangen. Wir werden als lebendige Behörde, der ganze Verbund als lebendige Behörde da wahrgenommen. Wir machen nicht nur die Veröffentlichung, sondern wir haben eine Verantwortung für das, was danach passiert. Das kommt sehr, sehr gut an und wir haben sehr, sehr hohe Followerzahlen. Und wir haben natürlich auch bei den Todesursachenstatistiken ähnliche Punkte gesehen. Und wir haben natürlich da auch gesehen, dass Twitter ist kein Medium, in dem man Datenkompetenz und konstruktive Diskussion mehr führen kann. Die Zeiten sind vorbei. Wir können nur noch reagieren bei Twitter. Das ist so, darauf müssen wir uns einlassen. Twitter ist dementsprechend nicht mehr das soziale Medium, was es am Anfang mal war. Jetzt können wir das natürlich immer bedauern und sagen, das ist alles schlimm und wir die Fake News und wir können wenig machen. Doch wir machen was und wir können verschiedenartig was machen. Ich möchte 2 Beispiele zum Ende nennen. Zum einen das Webinar, was wir anbieten für Journalisten. Nicht jede Journalistin, nicht jeder Journalist hat die Datenkompetenz, die es vielleicht braucht. Und es kann sein, dass eine Pressemitteilung falsch interpretiert wird und dementsprechend Fake News entstehen. Fake News ist nicht immer böswillig, es ist einfach auch eine Missinterpretation. Daher haben wir diese Webinare für die Journalistinnen und Journalisten mit hohem Erfolg. Und die sind ganz niederschwellig. Da geht es einfach darum, was ist eine absolute Zahl, was ist eine relative Zahl, was ist ein Median, was ist ein arithmetisches Mittel. Es geht um ganz einfache Punkte, um einfach auch die Datenkompetenz bei denen, die unsere Daten weiterverbreiten, zu erhöhen, eine Sensibilität zu erzeugen. Und Herr Professor Wecker hat es angesprochen, insbesondere für die junge Zielgruppe, sind wir auf Instagram aktiv und haben da verschiedene Erklärvideos zu den Themen, die aber auch außerhalb dieser Zielgruppe auf hohes Interesse stoßen. Und, aber die junge Zielgruppe ist uns besonders wichtig. Es gab unlängst eine Studie, die zeigt, dass die jungen Menschen gar nicht mehr Tagesschau gucken, keine Zeitung lesen, sondern tatsächlich ausschließlich die sozialen Medien nutzen, um ihre Informationen zu bekommen, um die Nachrichten zu bekommen. Deswegen sind wir da sehr, sehr aktiv. Und ich möchte zum Ende hin unseren Bestseller zeigen, der auf hohe Resonanz stößt, und möchte dieses Video mal kurz präsentieren. Und ich hoffe, Sie teilen am Ende die Begeisterung, die ich auch für das Video immer wieder habe. Und sage jetzt schon mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und würde ums Abspielen des Videos bitten.
Ich sage es ungern, aber bis heute, liebe Frauen, habt ihr rein rechnerisch umsonst gearbeitet, während Männer schon seit Jahresbeginn für ihre Arbeit entlohnt werden. Der Equal Pay Day steht für die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, den Gender Pay Gap.
Männer verdienten 2022 durchschnittlich 24,36 € pro Stunde, brutto. Bei Frauen waren es 20,05 €, also 18% weniger.
Wichtig, hier sind alle Berufe einberechnet. Unabhängig davon, ob jemand Vollzeit oder Teilzeit arbeitet oder welche Karrierestufe er oder sie erreicht hat. Wir nennen die Zahl deshalb unbereinigt.
Vergleicht man nur gleichwertige Tätigkeiten und Qualifikationen, also eine Verkäuferin mit einem Verkäufer oder eine Chemieprofessorin mit einem Chemieprofessor,
dann beträgt der Unterschied im Schnitt nur noch 7%. Das ist der bereinigte Gender Pay Gap.
Aber warum veröffentlichen wir dann überhaupt den unbereinigten Gender Pay Gap? Reicht es nicht zu wissen, ob gleiche Arbeit gleich bezahlt wird?
Naja, nicht ganz. Der unbereinigte Gender Pay Gap offenbart strukturelle Unterschiede. Denn wenn eine Chefin genauso viel verdient wie ein Chef, dann ist zwar schon viel gewonnen, aber wie realistisch ist es, dass sie zur Chefin wird?
Die Wahrheit ist, Frauen erreichen seltener Führungspositionen, arbeiten häufiger in Teilzeit und
typische Frauenberufe werden oft schlechter bezahlt. Das zeigt eben nur der unbereinigte Gender Pay Gap. Ich sag's ungern, aber bis heute, liebe Frauen, habt ihr rein rechnerisch umsonst.